Die ersten beiden Themen waren mehr so, da ging es um die Worte in unserem Inneren, Gedanken in unserem Inneren, einmal um Lebenslügen. Das hatte der Philipp hervorragend an diesem Bäumchen nämlich klar gemacht. Das war, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich mag es nicht, also sehr geknebelt, so wie es uns mit Lebenslügen geht, wenn wir davon geknebelt sind, war das sehr verkrüppelt, gebeugt. Und danach, letztes Mal ging es um Schleifen, Gedanken, die sich festbrennen in unserem Kopf und den Schwierigkeiten, wie man da wieder rauskommt. Und heute geht es aber nicht um Inneres, sondern das, was von außen kommt. Wenn wir also besonderen Herausforderungen ausgesetzt sind, wenn es über das alltägliche Leben hinausgeht, wenn wir sogenannte Riesen vor uns haben. In der Soziologie und Psychologie gibt es, ich glaube, seit ungefähr 20 Jahren ein neues Forschungsgebiet. Das nennt sich Resilienzforschung. Und da geht es darum, dass es Menschen gibt, denen zwar das Gleiche passiert, die aber sehr unterschiedlich darauf reagieren. Also wenn man die Naturkatastrophen nimmt, Tsunami oder Hurricane Katrina, da gibt es Menschen, die sind daran wirklich zugrunde gegangen und es gibt Menschen, die haben danach den Aufbau wieder gestartet, haben sich wieder selbstständig gemacht, haben das wirklich gut überlebt. Und diese Resilienzforschung, die untersuchen halt, warum das so ist, warum die einen Menschen das schaffen und den anderen das so unglaublich schwer fällt. Resilienz, dieses Wort, kommt aus der Physik und heißt so viel wie Abprallen, Widerstandskraft oder Zurückspringen. Und in der Materialwissenschaft geht es darum, dass es bei elastischen Verformungen das Material immer wieder den Ausgangszustand zurückgeht. Das ist aus der Physik. Und bei Menschen kann das eben ähnlich sein, wenn die im Sturm stehen, Herausforderungen sind, dass sie es schaffen, sich hinterher doch wieder aufzustellen. Was sagt Resilienz? Was sagt die Bibel zu Resilienz? Da gibt es einmal diesen Vers im Alten und im Neuen Testament. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Nachzulesen Jesaja 42,3. In Treue bringt er das Recht hinaus. Also Gott führt dabei zum Sieg, so steht es in Matthäus. Gott weiß, dass wir in unserem Leben diversen Herausforderungen ausgesetzt sind, dass nicht immer alles glatt läuft und dass wir manchmal geknickt sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und er verspricht in diesem Vers, dass das nichts kaputt macht, dass er uns wieder aufrichten will. Dass, wenn es angeknickt ist, er es nicht zerbrechen wird. Das tut Gott. Und jetzt die Frage, können wir auch irgendwas dazu beitragen, dass wir nicht daran zerbrechen, an den Herausforderungen, die sich uns in den Weg stellen. Und dazu lesen wir die Geschichte von Kaleb und Josua. Und zwar war es so, dass das Volk Israel auf dem Weg war ins gelobte Land. Und jetzt waren sie ziemlich nah am Ziel. Und da schickte Mose 12 Leute los, sich das gelobte Land schon mal anzugucken. Er wollte Fakten sammeln, er wollte Bericht erstattet bekommen, wie es dort aussieht, Beschaffenheit des Landes, Vegetation, die Leute, die da leben. Und sie sollten Früchte mitbringen. Sie sollen mutig sein und Früchte mitbringen. Also irgendwie scheint Mose so einen kleinen Vorgeschmack haben zu wollen, wie das denn da wohl so sein wird. Wer mag, kann mitlesen. Es ist ein laufender Text. 4. Mose 13 ab 26, 27. Und sie gingen hin und kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über. Und das ist die Frucht. Also sie kommen und berichten, dass das, was Gott ihnen verheißen hat, dass das wirklich stimmt. Dieses Land ist besonders gut. Und dieses Land ist das Ziel, was sie anstreben. Da wollen sie hin. Dafür lohnt es sich zu gehen. Weiter. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Amalek wohnt im Land des Südens. Und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Also auf dem Weg zu diesem Ziel ist irgendwas im Weg. Da sind starke Bewohner in dem Land. Enak ist so etwas wie der Urriese, müssen besonders große Menschen gewesen sein. Und bis dahin ist es eigentlich nur eine Beobachtung. Also, so und so sieht's da aus, das und das da. Das sind große Menschen und die einen wohnen da, die anderen wohnen da. Zwischen den Zeilen klingt aber irgendwas mit. Und zwar dieses Wörtchen, allerdings ist das Volk. So eine Einschränkung. Ein Hindernis auf dem Weg. Und dann kommt Kaleb zu Wort. In Vers 30. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Also Kaleb scheint auch irgendwas dazwischen den Zeilen gespürt oder gehört zu haben, dass da irgendwie das die Stimmung so ein bisschen umschlägt. Vielleicht hat er auch noch die Gesichter gesehen, die Bewegung, die Stimmung gespürt. Und er versucht sich jetzt irgendwie zu beschwichtigen, das, was er gesehen hat, da in ein richtiges Maß zu rücken. Wie macht er das? Er macht das mit seiner Sicherheit. Er hat eine gewisse Überzeugung. Und er ist ein Optimist. Ein Optimist, die halb volle Flasche. Er glaubt daran, dass das machbar ist. Die Frage, ist der verrückt? Die anderen haben ja schließlich diese Riesen gesehen, haben gesehen, wie schwierig das sein wird. Der muss ziemlich verrückt sein, dass er meint, das geht. Nee, ist er nicht. Er war nämlich mit. Das ist jetzt keiner, der irgendwie da geblieben war und sagt, ach, lass uns das doch trotzdem machen. Nein, er hat das mit eigenen Augen gesehen. Er hat die Tatsachen untersucht, so wie ich jetzt meine Tasche, was man so alles dabei haben muss. Ne? Ich habe so eine 3D-Brille mitgenommen, er hat das von allen Seiten beleuchtet, er hat es wirklich mitbekommen. Er weiß also, wie es da aussieht. Er ist nicht blauäugig und hat auch keine rosa Brille auf. Ja, und dann war da noch etwas. Kaleb spricht davon nicht, dass er jetzt losziehen will. Er, vielleicht noch Josua, der ja auch davon überzeugt ist. Nein, er spricht von wir. Lasst uns, wir gemeinsam, lasst uns losziehen. Und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Ein schönes Symbol für Netzwerken oder wir und Gemeinschaft ist das Handy. Wir haben ja sogar eine Gebetsgemeinschaft per Handy hier in der Gemeinde. Netzwerken macht man heute so. Er glaubt daran, dass das wir, dass die Gemeinschaft das schaffen kann. Lesen wir weiter. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten, und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks, von den Riesen. Und wir haben in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Also die anderen 10 trauen sich das nicht zu. Sie untermauern ihre Befürchtungen mit Übertreibung. Sie machen alles noch viel schlimmer, als es sowieso schon ist. Sie schmücken das aus. Die Riesen werden noch ein Stückchen größer gemacht. Und ja, der eigene Wuchs wird noch kleiner gemacht. Also ich glaube nicht, dass sie wirklich wie Heuschrecken waren. Sie machen sich einfach noch ein Stück kleiner und die Herausforderung noch ein Stück größer. Und eigentlich machen sie das, um sich ihrer eigenen Angst nicht stellen zu müssen. Ich denke, die Angst war realistisch, Das ist sehr unbekannt, etwas schwierig. Aber man muss es mit Übertreibung ja dann nicht noch schwieriger machen. Da ist manchmal so die Frage, wie wir das mit unseren Herausforderungen in unserem Leben machen. Mache ich die größer, damit ich dann nicht so viel Angst überwinden muss? Mache ich sie größer, um nichts Neues beginnen zu müssen? Ja, gebe ich der Angst die Macht, meinen Mut und meine Abenteuerlust und meine Risikobereitschaft zu besiegen? Und geben wir danach, also das Volk hört auf diese Lügen. Das lesen wir jetzt in 14, 1 bis 3. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? Wozu bringt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Also das Volk nimmt das, was sie eben vernommen haben von den anderen, als Wahrheit an. Diese Übertreibungen, die glauben sie einfach. Sie klagen Gott an. Also es bleibt nicht dabei, dass sie einfach nur enttäuscht sind. Nein, sie klagen Gott auch noch an. Wie konnte er eigentlich uns hier hinführen? Und dann kommt, sie wären lieber tot. Es gibt manchmal Herausforderungen, da denkt man, boah, das schaffe ich nicht. Sie wären lieber tot. Sie müssen ziemlich erschrocken gewesen sein in dem Moment. Jetzt muss man natürlich sich ein bisschen vorstellen, was für eine Lage die waren. Sie waren jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren in der Wüste, haben das, was sie kannten, sowieso schon verlassen. Ich weiß nicht, wie erschöpft sie waren. Naja, aber sie haben da auch was anderes noch erlebt in dieser Wüste, nämlich nicht nur Wanderschaft und Flucht, sondern auch Gott als Fluchthelfer persönlich. Der hat ihnen das Meer geteilt und er hat sie versorgt mit Manna und mit Wachteln, die vom Himmel fallen. Also sie haben schon erlebt in den anderthalb Jahren, dass Gott bei ihnen ist. Und trotzdem möchten sie lieber zurückgreifen auf die vermeintliche Sicherheit in Ägypten. Der nächste Vers. Und sie sagten einer zum anderen, lasst uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Nach dem Murren kommt jetzt noch etwas Kampfgeist auf. Lasst uns jemanden aussuchen, der uns zurückführt. Ich finde das ein bisschen verrückt. Die wollen anderthalb Jahre jetzt wieder zurückgehen mit dem Ziel, in Gefangenschaft zurückzukehren nach Ägypten. Das ist denen lieber, als sich ihrer Angst zu stellen, ein paar Risiken einzugehen, mutig zu sein und vielleicht sogar siegen zu können. Die gehen lieber anderthalb Jahre durch die Wüste zurück. Und dafür suchen sie sich noch einen neuen Anführer. Also müssen ziemlich übergeschnappt sein. Und sie sind unglaublich rebellisch. Gott hat ihnen schon längst jemanden vorangestellt. In dem Moment, wo sie sich einen neuen Führer suchen, lehnen sie sich gegen Gott auf. Dann ist die Frage, was machen wir eigentlich, wenn es knüppeldick kommt? Wir als Christen haben auch einige Verheißungen, die in der Bibel stehen, die für uns alle gelten, an denen wir uns festhalten können. Ich sage jetzt mal einfach, und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Können wir daran festhalten, auch wenn es mal schwierig wird? Oder, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Und dann, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes. Und die suchen sich freiwillig einen Anführer, um da wegzukommen. Von Verheißungen, die Gott einfach gemacht hat. Finde ich erstmal bedenklich. Gehen wir mal weiter. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel. Die hatten sich das also angehört, sind erschrocken. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephunne, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider. Wir kennen das vielleicht so in unserem Sprachgebrauch, das zerreißt mich, ich fühle mich total zerrissen. Damals haben die Juden dem noch einen körperlichen Ausdruck gegeben. Sie haben ihre Kleider zerrissen. Das war üblich. Und dennoch denke ich mir, dass das wahrscheinlich nicht leichtfertig geschah. Also die waren auf der Reise, die werden keinen Kleiderschrank mit Ersatzkleidung dabei gehabt haben und die zerreißen ihr Gewand. Die müssen ziemlich verzweifelt sein und die möchten mit Nachdruck dieser Gemeinde etwas sagen. Sie übernehmen damit eine ganz große Verantwortung. Sie geben jetzt nicht nach und sagen, naja, hier murren so viele, okay, jetzt halten wir mal den Mund, sondern sie werden tatkräftig. Sie packen das Problem an. Dafür habe ich ein paar Arbeitshandschuhe. Und sie setzen sich gegen das Entsetzen und die Ohnmacht. Und dann sagen sie auch noch was. Und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Also, als erstes wiederholen sie nochmal, das Land ist sehr, sehr gut. Es lohnt sich wirklich. Sie haben dieses Ziel immer noch im Blick. Sie sagen, dort, wo wir hinwollen, das, was Gott uns verheißen hat, das ist wirklich gut. Müsst ihr uns wirklich glauben. Und das haben sie so gut im Blick. Quasi fokussieren sie sich darauf, lassen es auch nicht aus den Augen. Sie halten daran fest. Das ist das Fernglas. Darüber hinaus sehen sie überhaupt nicht ein, dass sie wie Heuschrecken sind. So wie das Volk das gezählt hat, oder besser gesagt die Zehen das erzählt haben. Sie sagen, fürchtet euch doch nicht vor dem Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Sie sind gar nicht die Opfer dieses Volk Israel. Sie müssen in dieser Opferhaltung, wir sind so klein wie die Heuschrecken, müssen sie überhaupt nicht fahren, das stimmt gar nicht. Kaleb ist absolut sicher, dass der Schutz von den Kanaanitern und Amoritern und wie sie alle heißen, von ihnen fällt, weil Gott es ja verheißen hat, dass sie sich dort niederlassen sollen. Ich habe lange überlegt, was jetzt das Verlassen der Opferrolle, was ich da für ein Symbol finden konnte. Heute Morgen ist dann dieser Handschuh gekommen und gestern hatte ich die Mausefalle. Eigentlich müsste ich die Mausefalle gespannt mit dem Handschuh anpacken, dann passiert mir auch nichts. Ich bin kein Opfer. Und das sind die auch nicht. Gucken wir mal weiter. Das heißt, nee, eins habe ich vergessen. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, das Wichtigste. Das kommt jetzt erst noch sehr zögerlich, ne? Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Sie vertrauen trotzdem darauf, dass Gott es tun wird. Mit dem Gefallen finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ne? So was muss ich alles tun? Ich denke, es geht um das Vertrauen, dass ich wirklich glaube, dass Gott zur Seite steht. Und dann sagt Kaleb das auch. Und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Der Schlüssel, um dahin zu kommen, ist Gott, das Vertrauen auf ihn. Lesen wir weiter. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen sollte. Finde ich erstmal ziemlich heftig. Da sind Leute, die wollen Mut machen, die wollen da bleiben, wo sie hingehören, nämlich bei Gott. Und das Volk hat Schiss und will nicht, will einfach nicht. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn an dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israels. Da habe ich erstmal gezuckt. Gott zerreißt nicht seine Kleider, er zerreißt gleich den Himmel und kommt persönlich herab in seiner Herrlichkeit. In oder an diesem Hause Zelt der Begegnung. Ich stelle mir das wenig herrlich vor in dem Moment, sondern echt ein bisschen bedrohlich, wenn der das ausfüllt. Und das in einer Situation, wo gerade so ein Volk da murrt und rebellisch ist. Ich hätte etwas, ja, Respekt. Und dann spricht er. Wie lange will mich dieses Volk verachten? Und wie lange wollen sie mir nicht glauben, bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe? Ich will es mit der Pest schlagen und es austilgen. Und ich will dich zu einer Nation machen, größer und stärker als sie. Also hilft alles nichts. Gott hat sich ziemlich aufgeregt. Er muss ziemlich enttäuscht gewesen sein über dieses Misstrauen, über diese ganzen Unsicherheiten, wo er eigentlich was ganz anderes mitgegeben hat. Er war wirklich bei ihnen auf dem ganzen Weg, die anderthalb Jahre. Er ist jeden Tag als Feuersäule und Wolkensäule bei ihnen gewesen. Also eigentlich besser kann man es gar nicht haben. Gott schickt jetzt auch nicht dem Volk die Pest, weil Mose nämlich ein Wort für dieses Volk einlegt und er argumentiert ganz geschickt. Er sagt, Gott, das kannst du nicht machen. Was soll denn alle Welt von dir denken, wenn du jetzt wirklich dieses Volk vernichtest? Dieses dein Volk, das kannst du nicht bringen. Denk an deinen guten Namen, das kannst du nicht machen. Gott macht das auch nicht. Gott macht was anderes. Das lesen wir in 14,28. Sage ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn ich es nicht so mit euch machen werde, wie ihr vor meinen Ohren geredet habt. Selbsterfüllende Prophezeiung nennt man das. In dieser Wüste sollen eure Leichen fallen, ja, alle eure Gemusterten nach eurer ganzen Zahl, von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Also Gott kommt jetzt nicht mit irgendeiner Strafe, die er aus dem Hemdsärmel zaubert, sondern er sagt, okay, das, was ihr die ganze Zeit geredet habt, das, was ihr glauben wolltet, das, was ihr euch eingeredet habt, wo eure Gedanken drum kreisten, den Übertreibungen, wie schwer alles ist, dem soll das Ganze jetzt entsprechen. Ihr werdet es tatsächlich nicht schaffen. Ihr werdet es nicht überwinden, diese Riesen. Ihr werdet nicht ans Ziel kommen. Ihr, die ihr gemurrt habt und nicht glauben wolltet. Deshalb kamen sie nicht ans Ziel. Sie haben den Übertreibungen geglaubt, klein beigegeben. Nur Kaleb und Josua sollen aus dieser Generation in das gelobte Land. Warum eigentlich? Das steht in 14,24. Aber mein Knecht Kaleb, weil am Ende jetzt nochmal kommt, dass Josua auch mitgeht, gehe ich einfach von den beiden aus. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist. Und seine Nachkommen sollen es besitzen. Weil ein anderer Geist in ihm war und weil er ihm völlig nachgefolgt ist. Das sind so zwei Komponenten. Ein anderer Geist, was anderes in mir, mein Geist, das, was ich denke, das, was ich fühle, meine Seele. Ja, Kalebs Seele war voll von dem, was Gott verheißen hatte. Der hatte eine Vorfreude, der hatte eine Zuversicht, der hatte Mut. Der hat sich mit dem voll gemacht, was Gott zur Verfügung hat. Und dieses völlig, diese Zuverlässigkeit und diese Treue, diese beiden Dinge machen es aus, dass Kaleb und Josua, auch wenn sie aus dieser Generation sind, in das gelobte Land gehen dürfen. Sie haben das also überlebt, diese 40 Jahre, und durften dann in das gelobte Land ziehen. Weil sie beiden die Riesen besiegen wollten, weil sie eine von Gottes Geist geprägte Haltung haben. Sammeln wir nochmal, was Kaleb und Josua ausmachte. Also, sie hatten das Ziel gesehen, haben gesehen, das, was Gott wirklich ihnen verheißen hat, es existiert, es ist gut und sie wollen dorthin. Sie bringen Optimismus mit, halb volle Flasche. Ich fand den Vers heute, den Birgit vorgelesen hat, das war genau diese Ergänzung. Selbst wenn ich sage, die ist nur halb leer, dann heißt das, dass mir die andere Hälfte ja hoffentlich geschmeckt hat. Sonst hätte ich nach dem ersten Glas aufgehört. Die eine Hälfte hat mir geschmeckt. Ich kann darauf zurückblicken, selbst wenn es halb leer ist, was da passiert ist. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, was hat Gott mir Gutes getan? Und ich habe noch genug Kraft, noch mehr mit ihm zu erleben. Also ob halb voll oder halb leer, beides kann Kraft geben. Dann haben wir das Fernglas, um das Ziel immer wieder im Blick zu haben, immer wieder zu gucken, wo es denn hingeht. Wir haben aber auch die Brille, wo wir genau hingucken, wie die Tatsachen sind. Es bringt überhaupt nichts blauäugig zu meinen, ich kann jeden Riesen besiegen. Egal, was auf mich zukommt, das schaffe ich. Es ist gut zu wissen, was da auf mich zukommt. Ob ich vielleicht ein bisschen mehr Ausdauer oder mehr Muckis brauche, das ist unterschiedlich. Es ist gut zu wissen, was das ist. Ja, raus aus der Opferrolle. Ich sollte mich nicht kleiner machen, als ich bin. Heißt, sich gerade hinstellen, muss ich auch immer wieder üben. Und kein anderer kann mich klein machen. Das funktioniert, indem ich selber Verantwortung übernehme, indem ich etwas tue. Und was tue ich? Ich begebe mich in Gemeinschaft. Es ist gut, wenn ich andere habe, die mir zur Seite stehen, weil einmal gemeinsames Gebet einfach unglaublich stark ist, aber auch die Stärken der anderen, die Ideen der anderen oder auch deren Bilder, die sie vielleicht von Gott bekommen, die können zusammengelegt mir echt hilfreich sein, machen mich einfach stärker. Und der Schlüssel, die Lösung für uns, wir haben Gott ganz nah an der Seite. Nicht als Feuersäule und nicht als Wolkensäule, wir tragen ihn in uns, der ist immer bei uns. Ich komme jetzt nochmal zurück auf die Resilienzforschung. Es sind nämlich genau diese 7 Faktoren, die einen Menschen widerstandsfähig machen. Dass er, wenn er irgendwo zu einem Ziel will und den Riesen gegenübersteht, dass er das schaffen kann, dass er die Hindernisse überwinden kann. Das ist der Optimismus, Akzeptanz der Angelegenheit, wie sie ist, sich auf die Lösung zu fokussieren, die Opferrolle verlassen, Verantwortung übernehmen, Netzwerke zu haben und in die Zukunft zu planen. Manchmal denke ich, diese Resilienzforscher müssten mal die Bibel lesen. Das stand alles da jetzt bei Kaleb und Josua drin. Das finde ich einfach total schön. So können wir mit unseren Gedanken, weil das alles Dinge sind, die wo unsere Gedanken zugrunde liegen. Ich kann so oder so denken, optimistisch, pessimistisch. Ich kann mir das, was ich sehe, größer reden, schwieriger reden. Oder ich kann das realistisch angucken. Ich kann auf das Problem schauen oder auf die Lösung. Ich kann also mich von Gott fernhalten oder ich kann sagen, Gott, du bist da, ich schaue auf dich, zeig du mir, wie es weitergeht. Ich kann mich klein machen mit meinen Worten und Gedanken oder ich kann zuversichtlich sein. Also alles Dinge, die in unserem Kopf stattfinden. Und je öfter wir in die eine Richtung reden, umso mehr füttern wir unsere Riesen, umso größer werden die. Je mehr wir aber uns von der anderen Seite, von Gott, von Gottes Zuversicht, von seinen Zusagen, von seinen guten Worten füttern lassen, umso mehr verhungern die Riesen und wir können sie besiegen. Also lasst uns so ein bisschen wie Kaleb und Josua sein und an den Verheißungen festhalten. Ja, Jesus, ich bitte dich einfach, dass du uns stark machst. Dass das, wo wir das selber noch nicht haben, wo wir uns kleiner geredet haben, wo wir die Riesen größer gemacht haben, wo unsere Ängste unseren Mut überwinden wollen. Jesus, komm du da hinein und mach uns aufmerksam. Mach uns aufmerksam für das, was in unserem Kopf stattfindet. Und mach uns stark, andere Worte von dir zu hören, zu verinnerlichen. Ja, Jesus, dass wir immer wissen, dass du bei uns bist, egal welche Herausforderung vor uns liegt und auch wie lang dieser Weg vielleicht darüber ist, dass du uns mit Kraft ausstattest, mit Zuversicht, Mut und auch mit der Gewissheit, dass es sich wirklich lohnt, ans Ziel zu kommen. Amen.